Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Klar im Chaos. Ich heiße Lisa, ich bin die Gründerin von Monkey Yoga, Mama von 3 kleinen Kindern und seit 10 Jahren selbstständig. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn ich habe das Gefühl, dass ich dieses Mal wirklich sehr viel zu erzählen habe. Es ist schon wieder 2 oder 3 Wochen her, seitdem wir uns gehört haben, und in der Zwischenzeit ist wirklich viel passiert. Wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du wahrscheinlich, dass das Thema Urlaub bei uns in den letzten Jahren nicht unbedingt unter einem guten Stern stand. Tatsächlich liegt unser letzter wirklich gelungener Familienurlaub inzwischen schon über 1,5 Jahre zurück. Letztes Jahr lagen Stromausfälle in Süditalien, Waldbrände rund um unser Hotel, ein Urlaubsabbruch in Südtirol, inklusive Krankenhausbesuch und mehrere Magen-Darm-Viren, die uns als Familie ziemlich auf Trab gehalten haben. Ja, das heißt, letztes Jahr war ein sehr missglücktes Urlaubsjahr für uns, was wirklich auch zu großer Enttäuschung geführt hat in der ganzen Familie. Nicht nur, weil wir ja traurig waren, den Urlaub nicht gehabt zu haben, sondern weil wir ihn mehr als gebraucht hätten, insgesamt, gerade Daniel und ich. Umso größer war dann jetzt die Vorfreude auf unsere Reise in den Pfingstferien nach Andalusien. Ja, 2 Wochen Sonne, Meer, Familienzeit und einfach mal raus aus dem Alltag. In dieser Folge nehme ich dich mit hinter die Kulissen dieses Urlaubs und erzähle dir, warum uns Andalusien ja wahnsinnig gut gefallen hat und einen Platz in meinem Herzen bekommen hat. Was uns als Familie besonders gut getan hat, welche Herausforderung das Reisen mit 3 Kindern mit sich bringt und warum ich nach dieser Auszeit mit ganz neuer Energie zurück in die Arbeit gestartet bin. Außerdem gibt es ein paar spannende Neuigkeiten aus dem Monkey-Yoga-Universum, denn hinter den Kulissen passiert gerade ganz, ganz viel. Und ich verrate euch die ersten Details zu einem ganz besonderen Jubiläums-Community-Event, auf das ich mich riesig freue. Von daher bleibt unbedingt bei der Folge dran. Aber bevor wir gleich loslegen, habe ich noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn sehr, sehr gerne auf deiner Lieblingsplattform, Spotify oder Apple Podcasts, und lass auch eine Bewertung da. Damit helft ihr mir unglaublich, noch mehr Menschen zu erreichen und einfach diesen Podcast weiterzumachen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr die Folge mit einer Freundin teilt, von der du denkst, dass sie Freude daran haben könnte. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute haben wir Mittwoch. Das ist schon der 3. Arbeitstag wieder für mich nach unserem Urlaub. Draußen ist es richtig düster und leider recht regnerisch für diese eigentlich schöne Jahreszeit. Und der Tag ist irgendwie schon ein bisschen verrückt gestartet, weil wir noch nicht wieder im Rhythmus drin sind vom normalen Schul- und Kindergartenalltag. Wir haben unseren Rhythmus komplett umgestellt im Urlaub. Regulär sind die Kinder irgendwann auch im Urlaub um 10 Uhr abends erst eingeschlafen und haben am nächsten Morgen bis 8 oder 9 Uhr geschlafen. So im Alltag sonst gar nicht unsere Zeit, also für uns äußerst untypisch. Und es kristallisiert sich auch heraus, dass wir mit unserer Kleinsten, die jetzt ja 2,5 ist, eine komplette Langschläferin haben. Heute Morgen habe ich sie einfach mal schlafen lassen. Gestern habe ich sie um 8.30 Uhr geweckt. Und heute um 9.15 Uhr habe ich da mal vorsichtig geguckt. Sie war völlig im Tiefschlaf, obwohl sie gestern Abend um 19.30 Uhr eingeschlafen ist. Ja, und dann fiel es ihr äußerst schwer, heute um 8:45 aus dem Bett zu kommen. Dann habe ich sie um 10 Uhr in den Kindergarten gebracht. Also ja, wahnsinnig spät. Ich habe aber trotzdem heute Morgen diese Zeit genutzt, als die anderen schon aus dem Haus waren, die Kleine noch geschlafen hat, für meine Yoga-Routine. Denn wenn du die letzte Folge gehört hast, weißt du, dass eines der Ergebnisse für mich aus meinem Coaching war, dass ich mich wieder mehr mit meiner eigenen Yoga-Routine befassen muss. Und nicht nur arbeite und nicht nur Yoga unterrichte, sondern es ist für mich wahnsinnig wichtig, immer wieder bei mir selbst anzukommen. Und dazu ist diese eigene Praxis einfach immens wertvoll und wichtig. Und weil ich mich kenne und normalerweise so eine Praxis immer irgendwie hinten anstelle und wenn es da nicht klappt, bevor ich die Kinder abhole, dann schiebe ich es auf abends und abends habe ich keine Energie mehr, dann lande ich auf dem Sofa und am Ende war es gar keine Yoga-Praxis oder vielleicht so eine, ja, Larifari 10 Minuten Yoga-Praxis. Und dementsprechend habe ich jetzt seit Montag, also 3 Tage schon, morgens mit einer sehr intensiven, ausgedehnten Praxis so von 35 bis 40 Minuten angefangen. Für mich ist es schon relativ lang. Und ich merke, wie ich ganz anders in den Tag starte. Ja, ich fühle mich zum einen körperlich einfach sehr, sehr wohl, sehr aufgerichtet, sehr stabil, aber auch mit Leichtigkeit in mir. Und merke aber auch, dass es mir mental total viel Klarheit bringt und ich einfach mit einem richtig guten Gefühl so in meinen Arbeitstag starte. Das heißt, ich versuche es wirklich weiter durchzuziehen. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie das so klappt. Ja, wir sind am Samstag wieder zurückgekommen. Wir hatten eine etwas komplizierte Hin- und Rückreise. Wir waren in Andalusien im Süden von Spanien. Und ich bin ein ganz, ganz großer Spanien-Fan. Ich habe auch ein paar Monate in Madrid studiert, habe früher mal ein Praktikum in Alicante gemacht und mag sowohl das Land als auch die Leute unglaublich gerne. Ich habe schon viel von Spanien gesehen, aber Andalusien wusste ich, muss schön sein, aber stand immer auf meiner Travel-List ganz weit oben. Und die letzten Jahre haben wir es immer so ein bisschen von uns weggeschoben, weil es einfach recht kompliziert ist, das zu erreichen, diese Region. Es gibt nicht so die perfekten Flugverbindungen. Und dieses Jahr haben wir aber gesagt, egal, wir machen es irgendwie möglich, auch wenn die Reise ein bisschen komplizierter ist. Und so sind wir dann tatsächlich, wir leben ja in der Nähe von Stuttgart, wir sind dann von Frankfurt nach Sevilla geflogen mit mit Lufthansa und sind vorher mit dem Auto von uns nach Frankfurt gefahren, haben das Auto dort bei meinem Bruder geparkt, sind dann dort eine Nacht geblieben, am nächsten Morgen ganz früh zum Flughafen mit einem Shuttle gefahren und in Sevilla waren es dann auch nochmal fast 2 Stunden Fahrt zum Hotel mit dem Mietwagen, den wir dort hatten. Also auf der Rückreise haben wir genau 12 Stunden gebraucht, was völlig hirnrissig ist eigentlich für eine Reise innerhalb von der EU oder innerhalb von Europa. Aber rückblickend war es das auf jeden Fall wert. Ich kann euch schon mal sagen, Andalusien, es lohnt sich so sehr auch als Familie, diese Region zu bereisen. Und es gibt bessere Flughäfen. Ich würde wahrscheinlich nächstes Mal Malaga ansteuern, einfach weil es da auch Flüge von Stuttgart aus gibt oder vielleicht auch Jerez de la Frontera heißt die Stadt. Es gibt einige Flughäfen in der Nähe. Also rundum war es aber okay. Also die Autobahnen sind auch super ausgebaut und die Fahrt mit dem Mietwagen war überall total easy. Anders als in Italien, finde ich. Ich finde, die Italiener sind so ein bisschen chaotischer beim Autofahren. Die Spanier, die sind sehr gediegen und so dieses Entspannte in der Mentalität merkt man auch total auf der Straße. Also da hat man gar keine Probleme, wenn man da mit dem Auto fährt. Auch in Sevilla, zum Beispiel in der größten Stadt, in der wir waren, sind wir auch durch die Altstadt mit dem Auto gefahren. Auch überhaupt kein Problem. Die nehmen da sehr viel Rücksicht und sind dann echt so ein bisschen langsamer einfach unterwegs. Und als wir dann beim Hotel ankamen, waren die Kinder okay drauf. Ich muss dazu sagen, dass die Zeit vor dem Abflug sehr schwierig war, weil die Nika, die Kleinste, ein Magen-Darm-Virus aus der Kita mitgebracht hatte. Die war dann fast eine komplette Woche außer Gefecht gesetzt. Und wir haben jeden Tag gebangt, wann das endlich vorbeigeht. Sie hatte wirklich ganz schlimme Durchfälle. Zum Glück hat sie sich nicht übergeben, aber sie war sehr geschwächt. Und sehr, sehr anhänglich und weinerlich. Noch bis einen Tag vor dem Abflug hat sie wirklich durchgängig nur Durchfall gehabt. Und ich wusste, okay, es ist nicht nur die Frage, wie geht's ihr, sondern wer steckt sich als nächstes an? Und ich hatte natürlich aus dem letzten Jahr, aus unserem Südtirol-Urlaub, noch die schlimmsten Vorstellungen. Also wer es nicht weiß, ich hatte davon hier im Podcast erzählt, unser Sommerurlaub letztes Jahr ist in der reinsten Katastrophe geendet. Auch die Kleinste hatte sich damals einen Rotavirus eingefangen vor dem Urlaub. Ganz, ganz schlimm ging es ihr mit Übergeben, mit Durchfall. Und wir haben uns dann der Reihe nach über den Urlaub angesteckt. So schlimm ging es dem Mittleren dann, dass wir dort ins Krankenhaus mussten. Ich habe einen Rettungswagen erstmal angerufen, weil der nur noch wimmernd im Bett lag und um Hilfe gebettelt hat. So schlecht ging es ihm damals. Und wir haben dann den Urlaub abgebrochen, haben auch kein Geld dafür zurückbekommen. Und den darauf folgenden Urlaub, den wir dann, also wir wollten von dort weiter nach Österreich fahren, den haben wir auch gecancelt. Auch dafür haben wir natürlich kein Geld zurückbekommen. Es war einfach unfassbar traurig und ärgerlich. Und dementsprechend, als Nika dann vor dem jetzigen Urlaub krank wurde, war ich extrem nervös, weil ich nicht wusste, wie endet das und kommen wir dadurch, ohne uns anzustecken. Ich habe extrem auf Hygiene vorher geachtet, wirklich. Ich habe die anderen beiden Kinder versucht, so gut wie möglich fernzuhalten von der Kleinsten. Habe immer wieder gesagt, Hände waschen, fass das nicht an, mach das nicht. Und ja, wir haben es geschafft. Die anderen haben sich nicht angesteckt, Außer Daniel hat es dann doch noch erwischt, mein Mann. Ich glaube, Tag 3 im Urlaub fing er dann an mit Durchfall und ihm ging es richtig schlecht auch für 2 Tage. Es war offensichtlich ein Virus, er hatte auch leicht Fieber, komplett schwach hat er sich gefühlt und ja, wir haben dann zu dem Zeitpunkt auch keine Ausflüge machen können. Wir sind im Hotel geblieben und er hat sich da probiert, so gut wie möglich zu regenerieren. Ich glaube, es hat dann 4 Tage gedauert, bis er wieder auf den Beinen war. Es war natürlich so ein bisschen schade, aber dadurch, dass unser Urlaub insgesamt 13 Tage lang war, konnten wir danach immer noch ganz viele schöne Ausflüge machen. Ja, und wer noch nicht in Andalusien war, ich sag's euch, ihr Lieben, die Strände dort sind karibisch schön. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Das Meer ist türkisblau und es war ganz feiner, ganz, ganz breiter Sandstrand, unfassbar viel Platz. Da waren wirklich wenige Leute am Strand, es war nicht überlaufen, es gab kaum auch so Tourismus, also im Sinne von natürlich waren andere Touristen, klar, aber so nervige Verkäufer von irgendwelchen Sachen gab es da gar nicht. Und am Anfang hatten wir ein paar sehr stürmische Tage, die ersten 3-4 Tage waren sehr, sehr stürmisch, sodass man es nicht so richtig am Strand ausgehalten hat, weil einem der Sand so ins Gesicht gepeitscht ist und dann war der Wind schlagartig weg. Das Meer hat eine angenehme Temperatur. Es war natürlich noch ein bisschen frisch jetzt Anfang Juni, aber die Kinder sind total gerne reingegangen. Also es waren wahrscheinlich 20 Grad oder 22 Grad. Die Wellen waren perfekt, sodass sich die Kinder reingetraut haben. Also auch der Henry, der 5-Jährige, der kann schon gut schwimmen. Der ist nicht ganz so weit reingegangen. Und die Große, die 8-Jährige, die hat es geliebt, mit den Wellen zu spielen. Und die Kleinste, die hatte großen Respekt vor dem Meer. Die wollte gar nicht rein. Was auch natürlich in Ordnung ist, mit der sind wir dann immer in den Pool gegangen. Aber allein schon für dieses Gefühl, am Meer zu sein und so einen wahnsinnig schönen Strand zu haben, dafür lohnt sich, finde ich, schon die Reise nach Andalusien. Und dann hat man ringsherum ganz, ganz viele schöne kleine Städte. Ganz ursprünglich super gut erhalten, so weiße Städte, so kleine Häuschen am Meer, ganz kleine Straßen, wo man kaum mit dem Auto durchkommt. Man muss eigentlich alles zu Fuß erkunden. Unglaublich viele schöne kleine Cafés und nicht so touristisch, muss ich sagen. Natürlich gibt es auch die üblichen Läden, aber es waren auch sehr, sehr viele Einheimische unterwegs. Und das fand ich so schön, diese Mischung, dass man nicht das Gefühl hat, das ist ein reiner Touri-Fang, sondern es ist immer noch so, dass man sich so ein bisschen unter Einheimischen auch bewegt. Liegt vielleicht auch an der Jahreszeit, dass es eben noch nicht die Hochzeit war, die Hauptreisezeit. Wir waren unter anderem in Cunil und Bejer de la Frontera. Das sind 2 kleine Städte, die sehr sehenswert sind. Da braucht man aber nicht lange, da reichen 2 Stunden vielleicht. Dann haben wir längere Ausflüge gemacht. Tarifa. Tarifa ist die südlichste Stadt, von der aus man Afrika sieht, als könnte man gerade rüberschwimmen. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Da gibt es eine tolle Burg, die man mit den Kindern gut erkunden kann. Und wenn man oben steht, dann sieht man auf Afrika und man sieht auch das Kreuzfahrt oder das Fair Terminal, wo ganz, ganz viel Verkehr zwischen Afrika und Europa ist. Das fanden die Kinder auch sehr interessant. Die haben sehr viele Fragen dazu gestellt. Wir waren außerdem noch mehrmals in Cádiz. Cádiz ist eine ganz, wie soll ich das sagen, es ist so eine Stadt, in die muss man sich verlieben. Gar nicht so touristisch, da spürt man, dass da sehr viel Leben von den Einheimischen stattfindet. Ist auch relativ groß, auch direkt am Wasser gelegen. Keine Ahnung, wie viele Einwohner, wahrscheinlich so 200.000-300.000, glaube ich. Und es macht einfach nur Spaß, durch die Straßen zu flanieren, an den Plätzen zu bleiben, Kaffee zu trinken, Eis zu essen und ja, also auf der anderen Seite gibt es auch ein Kreuzfahrtterminal. Wir haben auch ein Kreuzfahrtschiff dort gesehen. Das fand unser Mittlerer sehr, sehr schön und spannend, aber insgesamt total lohnenswert. Und dann sind wir noch nach Sevilla gefahren. Das ist natürlich deutlich größer nochmal die Stadt und deutlich mit deutlich mehr Geschichte und Kultur und wahnsinnig spannenden Gebäuden. Ist aber auch dementsprechend touristischer. Also das hat mir auch extrem gut gefallen. Man kann es auch nicht vergleichen mit Cádiz. Ich finde, wenn man einmal dort in die Region fliegt, dann sollte man einfach vielleicht ein bisschen mehr Zeit einplanen, wenn es irgendwie geht und dann auch die verschiedenen Städte anschauen. Kann ich nur empfehlen. Nach Sevilla sind wir 2 Stunden mit dem Auto gefahren. Es war für einen Tagesausflug für die Kinder schon viel. Die waren dann abends schon platt, aber es hat gut funktioniert. Also es war gerade noch so gut machbar. Sowieso haben wir gute Autofahrer, auch die Kleinste, die fährt gerne Auto, die konnten sich auch gut beschäftigen miteinander und da bin ich auch sehr dankbar drum. Vielleicht kommt bei euch auch die Frage zu den Flügen auf. Nika ist ja mittlerweile schon über 2, das heißt, sie hatte auch einen eigenen Sitzplatz im Flugzeug. Und wir hatten natürlich so ein bisschen ein paar Puzzle dabei, Bücher. Es gab dann auch, wenn sie gar nicht mehr wollten, noch mediale Unterhaltung. Also wir hatten auf dem Handy bei Netflix noch 2, 3 Folgen von ihren Kinderserien runtergeladen. Und das war gar kein Problem. Die haben sich wirklich gut beschäftigt. Auch Start und Landung hat auch mit der Kleinsten sehr gut funktioniert. Die hat nicht geweint. Die fand das sehr spannend. Und das ist, glaube ich, ein echt gutes Alter, um so eine Reise zu machen. Und nachmittags sind wir dann meistens direkt nach unserem Ausflug erst zum Essen und dann ans Meer oder an den Pool gegangen. Die Kleinste, die kann natürlich noch nicht schwimmen mit ihren 2,5 Jahren. Wir haben aber so einen Badeanzug mit integriertem Schaumstoff, wie so eine Rettungsweste. Und damit ist sie super gut unterwegs im Wasser. Also sie geht auch allein ins Wasser, auch ins tiefe Wasser. Natürlich immer unter Aufsicht, logischerweise. Aber sie bewegt sich wahnsinnig gut und ist da schon sehr, hat auch eine gute Wasserlage, sehr stabil. Und seitdem wir jetzt zurück sind, geht sie auch auf die Weise bei uns zu Hause sehr gerne in den Pool, bei uns im Garten. Und das macht es sehr, sehr leicht, weil wir wissen, das sind die besten Voraussetzungen, dass sie dann auch gerne selbst schwimmen lernt und vielleicht auch nächstes Jahr sich schon selbst und ohne Schwimmhilfe über Wasser halten kann. Das haben wir bei unserem Mittleren tatsächlich geschafft. Da war der 3 Jahre alt, der ist auch so eine absolute Wasserratte und der hat sich selbst das Schwimmen beigebracht. Wir hatten nie einen Schwimmkurs für ihn, also wir hatten mal einen gebucht, da war er aber sehr dagegen, hat sich sehr dagegen gewehrt. Er hat seine eigene Schwimmtechnik, er kann jetzt kein Frosch, Hampelmann, Fisch, also kein Brustschwimmen, aber er kommt super gut durchs Wasser, tauchend in Rückenlage, in Bauchlage und irgendwann, klar, spätestens in der Schule wird er dann noch richtig schwimmen lernen, aber da möchten wir ihn jetzt auch nicht so unter Druck setzen, einfach weil es das ist, was es für uns braucht, dass er sicher im Wasser ist und sich ohne Probleme über Wasser halten kann und sich auch einfach fortbewegen kann, mit Spaß daran und voller Vertrauen auch, ne? Also es ist keiner, der jetzt im Wasser kämpfen muss, um einmal durchs tiefe Becken zu schwimmen. Der kann sogar 20, 25 Meter am Stück einmal durchs ganze tiefe Becken schwimmen und da sind wir sehr froh, dass wir uns da keine Sorgen drum machen müssen. Ja, ansonsten, wenn wir mal den Urlaub betrachten aus der Sicht eines Paares, muss ich sagen, absolute Flaute im Urlaub. Wir hatten 0,0 Zeit als Paar. Man könnte ja meinen, in so einem Familienurlaub hat man abends dann auch mal Zeit zu zweit. Es ging aber aus zweierlei Gründen nicht. Zum einen aus strukturellen Gründen. Das Familienzimmer war zwar groß genug und hatte ein eigenes Kinderzimmer, wo alle 3 Kinder drin geschlafen haben, aber es hatte keine Tür, keine extra Tür. Das Badezimmer hatte auch keine Tür. Das heißt also, wenn die Kinder abends eingeschlafen sind und man hatte irgendwo noch Licht an in diesem Zimmer, dann war es viel zu hell. Zum anderen konnten wir uns natürlich auch nicht mehr unterhalten, weil auch das total gestört hätte. Und dementsprechend waren wir, wenn die Kinder abends im Bett waren, mucksmäuschenstill im dunklen Zimmer und haben maximal noch den Laptop aufgeklappt und vielleicht noch eine Serie geschaut oder einen Film geguckt. Aber wir haben in diesem ganzen Urlaub nicht einmal auch nur für 10 Minuten ungestört miteinander sprechen können. Das war wirklich traurig. Die Kinder gehen auch nicht in die Kinderbetreuung. Das möchte ich Ihnen auch nicht zum Vorwurf machen, das möchten Sie halt einfach nicht. Aber ja, es war für unsere Paarzeit nicht so förderlich, die Zeit leider. Also ich wüsste auch nicht, was wir hätten anders machen können. Und im Endeffekt war es dann auch irgendwann so, dadurch, dass wir uns ein bisschen an die spanischen Zeiten angepasst haben, dass sich die Kinder sehr schnell an den spanischen Rhythmus gewöhnt haben. Heißt also, sie sind jeden Abend immer später und später erst ins Bett gegangen. Am Ende war es teilweise 10 Uhr oder 10:30 Uhr abends, bis dann die Kinder geschlafen haben. Morgens sind die dann erst 8:30 aufgewacht und dann war sowieso auch für uns keine Möglichkeit mehr da, irgendwie abends noch ein bisschen Zweisamkeit zu haben. Dementsprechend freue ich mich jetzt wieder auch zu Hause zu sein und auch mit Daniel abends wieder so ein bisschen ungestört Zeit zu haben. Wir versuchen gerade die Kinder wieder an die normalen Schlafenszeiten zu gewöhnen und das ging erstaunlich schnell. Die haben sich innerhalb von 2 Tagen wieder umgewöhnt, sodass sie jetzt abends wieder um 19.30 Uhr, 20 Uhr ins Bett gehen. Ja, und jetzt zurück im Alltag freue ich mich zum einen sehr, wieder tagsüber ein bisschen mehr Freiraum zu haben und wieder ja, meine eigene Zeit zum Arbeiten, aber auch so zum Gedankensortieren habe. Ich habe seit diesem Monat eine feste Mitarbeiterin, die zu 40% für mich arbeitet, die liebe Franzi. Die ist Online-Marketing-Expertin. Ich kenne sie schon seit längerer Zeit, weil wir früher als Freelancerin hat sie früher für mich gearbeitet, über 1 bis 2 Jahre. Und da war ich mit ihrer Arbeit super happy. Und jetzt hat sie nach einer Festanstellung gesucht und dann habe ich die Chance ergriffen, sie zu fragen. Und ich glaube, dass es eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit wird. Sie ist total technikaffin, aber auch KI-affin, was ich cool finde, denn in dem Bereich, wo sie jetzt unterwegs ist, also gerade im Bereich Suchmaschinenoptimierung und auch Social Media Planung, strategische Planung, Redaktionsplanung, da macht es einfach total viel Sinn, ja, mit KI zu arbeiten. Und ich habe jetzt den Cloud-Zugang für uns als Team eingerichtet. Sarah ist ja auch schon an Bord. Die kommt ab August dann fest ins Team. Bisher ist sie Freelancerin. Und dann haben wir auch für Anfang August ein erstes Team-Offsite geplant, wo wir uns zu dritt treffen. Und zwar in Mainz, denn die anderen beiden kommen aus anderen Regionen aus Deutschland. Wir sehen uns also physisch vor Ort gar nicht, außer bei solchen Gelegenheiten. Und da habe ich jetzt gemerkt, so, ach, wir sind ja da in Mainz und ich würde auch ganz gern irgendwas Cooles noch machen, wenn wir als Team dort sind. Ich würde meinem Team auch so ein bisschen gerne meine Wurzeln oder die Wurzeln von Monkey Yoga näher bringen. Da habe ich so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, Stand-Up-Paddle-Yoga vielleicht zu machen oder auch Stand-Up-Paddling auf dem Rhein. Das habe ich ja früher viel unterrichtet in den Anfängen von Monkey-Yoga. Ich habe auch morgens am Rheinufer, teilweise sonntags morgens um 6 Uhr Sunrise-Yoga gegeben. Da kamen dann manchmal mehr als 100 Leute. Es war wahnsinnig schön und magisch. Und dann habe ich meinen alten Kooperationspartner heute angerufen von On Water. Der ist schon länger Unternehmer als ich, ist ein paar Jahre, 2, 3 Jahre älter als ich. Ich schätze ihn sehr. Der hat auch ein wahnsinnig tolles Unternehmen über die Jahre aufgebaut. Mittlerweile sehr viel auf Bootsführerscheine und Floßfahrten fokussiert. Ich war ein bisschen traurig heute zu sehen, dass er das ganze Thema Stand-Up-Paddle-Yoga und SUP gar nicht mehr anbietet. Aber ich verstehe es auch, weil es einfach als Unternehmer sehr, sehr kleinteilig ist, ne, solche Kurse anzubieten und Mitarbeiter zu suchen für die Kurse und so weiter. Naja, ihr macht also jetzt mittlerweile mehr Floßfahrten auf dem Rhein und das sind so ganz, ganz tolle Luxusflöße, also so coole Flöße, wo man so, ne, so Chill-Out-Areas hat und einen Grill. Und ich bin damit, glaube ich, noch nie gefahren, aber er hat die schon super lange. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das wäre doch eigentlich ganz cool, so für das Team sowas zu machen. Und dann dachte ich, aber ich möchte ja eigentlich auch noch ein Community-Event im Rahmen von 10 Jahren Monkey Yoga anbieten. Und dann habe ich mit ihm so ein bisschen Gedanken sortiert und er fand das auch super cool, die Idee. Und so ist jetzt der Plan entstanden, für den 1. August ein Community-Event in Mainz zu organisieren. Die Plätze werden verlost. Es geht los morgens mit einer Runde Sunrise Yoga noch am Hafen, also auf dem Steg. Das wird wahnsinnig schön. Dann gehen wir auf das Floß zusammen. Dann gibt es ein Brunch oder ein Frühstück, die Möglichkeit, uns auszutauschen. Ich werde auch noch einige schöne Insights teilen zum Thema 10 Jahre Monkey Yoga und was ich auf dem Weg so gelernt habe, was mich am meisten bewegt hat in all den Jahren. So dass wir uns kennenlernen können, in Verbindung gehen können, einfach eine ganz, ganz tolle, schöne Zeit zusammen haben. Und dazu werde ich demnächst einen Beitrag bei Instagram teilen und dann könnt ihr dort an der Verlosung teilnehmen und mit etwas Glück dann auch einen Platz für das Event gewinnen. Ja, also das die Big News der Woche für mich. Ich freue mich darüber wirklich sehr, weil ich schon jetzt Wochen und Monate überlegt habe, was könnte ich tun? Ich will doch irgendwie nochmal dieses Jubiläum feiern und möchte auch was zurückgeben und das fühlt sich jetzt perfekt an. Da muss nur das Wetter noch mitspielen. Es sollte jetzt keinen regenreichen Tag geben, aber selbst dann, wenn es regnet, findet das statt. Genau, so ihr Lieben, in diesem Sinne. Ja, manchmal merkt man erst nach einer wirklich guten Pause, wie müde man eigentlich war. Und genau so fühlt sich dieser Sommer für mich gerade an, wie ein tiefes Durchatmen vor einem ganz besonderen neuen Kapitel. Vielen, vielen Dank, dass du mich auf diesem Weg begleitest und bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Lisa.